Heute ist Freitag, der 22.11. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen heute über die neue Besetzung der EU-Kommission, Musks Pläne zum Umbau des US-Regierungsapparats, der Rückzug von Trumps Justizminister Mats Gaetz, ja, den weit fortgeschrittenen Koalitionsverhandlungen in Brandenburg, und zuletzt über neue Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Netanyahu und Gallant. Ganz schön viel los, los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, wir beginnen heute direkt, weil es wirklich sehr, sehr viele Informationen sind, die wir heute haben, und die müssen wir verarbeiten. Zuerst die EU-Kommission. 5 Monate nach der Wahl konnte sich das Europaparlament nun endlich auf eine neue Besetzung der EU-Kommission einigen. Diese Besetzung von 6 Vize-KommissionspräsidentInnen war gar nicht so einfach, denn wochenlang hat das EU-Parlament die Einigung blockiert. Damit konnte das Parlament ihre Macht demonstrieren, da die zuständigen Parlamentsausschüsse über die Einigung der Anwälte entscheidet. Ja, und die dazugehörige Anhörung, die konnte bereits vor einer Woche beendet werden. Ja, und über die künftigen StellvertreterInnen der EU-Kommissionschefin von Ursula von der Leyen wurde heftig gestritten. Grund dafür waren 3 umstrittene KandidatInnen. Das ist alles durch einen Machtkampf natürlich entstanden, der nur mit vielen Zugeständnissen gelöst werden konnte. Zum einen lag das an Raffaele Fitto, der zur ultrarechten Partei Fratelli d'Italia gehört. Die EVP, also die Europäische Volkspartei, die unterstützt Fitto, weil Italien Anspruch auf einen wichtigen Kommissionsposten hat. Grüne, Liberale und Sozialdemokraten haben das anders gesehen und kritisiert, dass er zukünftig verantwortlich für milliardenschwere Regionalfördergelder sei. Ja, als Reaktion auf die Blockade von Fitto blockierte die EVP daraufhin die Berufung von Umweltministerin Teresa Ribera, die eine Sozialdemokratin aus Spanien ist. Besonders spanische Christdemokratinnen haben Ribera für ihren Umgang mit der spanischen Flutkatastrophe in der Provinz Valencia mit 200 Toten kritisiert. Und auch über den ungarischen designierten EU-Gesundheitskommissar Olivier Vaheli wurde heftig gestritten. Auch wenn er die Anhörung souverän überstanden hatte, musste er zusätzlich noch schriftliche Fragen beantworten, da er in der Vergangenheit Abgeordnete provoziert und sich durch Alleingänge unbeliebt gemacht habe. Ja, das sind auf jeden Fall Kandidaten, die nicht aus dem Bilderbuch stammen. Die Liberalen haben dann in einer Erklärung mitgeteilt, dass ihm die, Zitat, Flügel gestutzt werden, da er sich ausweichend zum Thema Recht auf Schwangerschaftsabbrüche geäußert habe und ihm nun die Zuständigkeit für das Thema entzogen werden soll. Ja, doch nun konnten sich die 3 großen Fraktionen der Europäischen Volkspartei, die Sozialdemokraten und die Liberalen einigen. Ab dem 1.12. werden neben Fitto, Ribera und Vaheli auch beispielsweise die Rumänin Roxana Mintsatu, die Finnin Henna Virkkunen und der Franzose Stéphane Séjourné die Spitzenposten übernehmen. Ich hoffe, ich habe an dieser Stelle alle Namen richtig ausgesprochen. Ja, dabei wurden sich die Fraktionen allerdings nur einig, weil sie ihren Widerstand aufgegeben haben und es eine Kooperationsvereinbarung zwischen ihnen gibt, die besagt, dass, Zitat, Rechtsstaatlichkeit, eine pro-ukrainische Haltung und ein pro-europäischer Ansatz zentrale Aspekte ihrer Zusammenarbeit seien. Und als inhaltliche Schwerpunkte haben sie sich zudem auf die Verteidigung, Migrationspolitik und Wettbewerbsfähigkeit geeinigt. Wichtig zu erwähnen ist allerdings, dass diese Vorhaben nicht binden sind und sich abhängig vom Thema, über das abgestimmt wird, wechselnde Mehrheiten im EU-Parlament bilden. Weiter geht's in die USA. Wisst ihr schon, was ihr am 4. Juli 2026 machen wollt? Klingt noch ziemlich weit weg. Aber Elon Musk und Vivek Ramaswamy wollen diesen Tag feiern. Und nicht nur, weil es der 250-jährige Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten ist. In der letzten Folge, da habe ich ja bereits erwähnt, dass Donald Trump Elon Musk zu einem Sonderbeauftragten für Regierungseffizienz ernannt hat. Dabei soll er Unterstützung vom Geschäftsmann Vivek Ramaswamy erhalten. Sie sollen demnach durch Konzepte und Empfehlungen den Umbau des Regierungsapparats voranbringen. Dafür soll ein verkleinerter Regierungsapparat bereits Mitte 2026 deutlich zu erkennen sein. Beide haben jetzt im Wall Street Journal einen gemeinsamen Beitrag veröffentlicht, der den radikalen Umbau des Regierungsapparats umreißt. Ja, in dem Beitrag machen sie deutlich, dass eine überbordende Bürokratie eine existenzielle Bedrohung für die amerikanische Demokratie darstelle und demnach jetzt der Moment für entschlossenes Handeln gekommen sei. Ja, in dem Beitrag stellen die beiden dann klar, dass hunderte Milliarden Dollar öffentliche Ausgaben geprüft würden, die vom Kongress beispielsweise nicht genehmigt wurden. Darunter fallen auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen oder progressive Gruppen wie die Organisation für Familienplanung. Zur Senkung der Kosten seien zudem ein umfangreicher Stellenabbau, der Wegfall von Subventionen und die Abschaffung zahlreicher Regulierungen notwendig. Musk und Ramaswamy stützen ihr Vorgehen rechtlich auf 2 Urteile Teile des konservativ dominierten obersten Gerichtshofs der USA. Ihrer Interpretation zufolge zeigen diese Entscheidungen, dass Regierungsbehörden mit ihren Vorschriften die vom Kongress übertragenen Befugnisse überschritten haben und somit der Präsident das Recht habe, dagegen vorzugehen. Gleichzeitig räumten sie ein, dass die Umsetzung der Vorschriften zunächst nur von Trump pausiert werden und das Verfahren zur Überprüfung und Abschaffung eingeleitet werden könnte. Ja, und in ihrem Beitrag, da beschreiben sie auch ganz viele verschiedene Strategien, um ihr Ziel zu erreichen. Trump soll demnach vor allem Exekutivvollmacht nutzen, um seine Pläne durchzusetzen und dabei auf die Unterstützung des obersten Gerichtshofs zählen. Zu diesem Zweck planen die beiden, eine Liste von Vorschriften zu erstellen, die sie Trump vorlegen möchten, damit er diese per Exekutivanordnung sofort außer Kraft setzen kann. Ja, durch den Abbau der Bundesvorschriften kann dann der massive Personalabbau der gesamten Bundesbürokratie organisiert werden, auch wenn die Mindestanzahl an Personen, die in einer Behörde nötig ist, laut Musk und Ramaswamy eingehalten werden soll. Und man kann sich es gar nicht vorstellen, so kompliziert, wie sich das alles anhört. Sie wollen damit am 4. Juli 2026 fertig sein, auch wenn sie in ihrem Beitrag geschrieben haben, dass sie mit Widerstand rechnen. Ob das gelingen kann, ich weiß ja nicht. Und dann ist gestern Abend noch was passiert. Trumps Justizminister, der ist nach Skandal zurückgetreten oder hat seine Kandidatur eher wieder zurückgezogen. Matt Gaetz hat verkündet, nun doch auf den Posten zu verzichten. Ein Ethikausschuss, und das war jetzt die letzten Tage immer wieder in der Presse, der hatte 2021 möglicherweise illegales Handeln des ultrarechten Hardliners untersucht. Darunter war der Vorwurf, dass er eine sexuelle Beziehung mit einer 17-Jährigen gehabt haben soll. Natürlich bestreitet das der Politiker, auch wurde ihm illegaler Drogenkonsum, die Verwendung von Wahlkampfgeldern für private Zwecke und weitere berufliche Verfehlungen vorgeworfen. Das Ganze hat er natürlich gedreht und gesagt: Wir haben keine Zeit für einen unnötigen langen Streit in Washington. Die Diskussion um seine Person, das sei alles nur Ablenkung. Und damit Trump am ersten Tag handeln könnte und das der Justizminister auch könnte, würde er sich mal lieber hier zurückziehen. Eine Stellungnahme von Trump liegt noch nicht vor, aber wir sehen es wieder. Es ist eine Täter-Opfer-Umkehr und wahrscheinlich tut es der USA auch ganz gut, dass Matt Gaetz kein Justizminister werden wird. Auch wenn wir an dieser Stelle noch nicht wissen, wie der Nachfolger aussehen kann. Bei Trump weiß man ja nie. Vielleicht jetzt doch Hulk Hogan?
Werbung.
Ich bin ja zurzeit ganz schön viel unterwegs und ich möchte euch von einem meiner größten Hobbys unterwegs erzählen. Ich habe in meinem Koffer keine richtigen, also haptischen Bücher mitgenommen, sondern Hörbücher auf meinem Handy. Erstens, weil ich Platz sparen wollte und weil ich gerade einfach viel lieber Hörbücher höre, weil man das einfach immer machen kann. Ich mache es auch total oft, dass wenn ich morgens aufstehe, schon das Hörbuch anmache, mich dann fertig mache, Zähne putzen gehe, mir einen Kaffee mache und so total entspannt in den Tag starte. Und ganz oft passiert das Gleiche auch am Ende des Tages, bevor ich ins Bett gehe, dann stelle ich mir meistens einen Schlaftimer und höre noch 10 Minuten Hörbuch und komme dann irgendwie ganz total gut runter, bin in der Geschichte drin und kann super gut einschlafen. Und falls das auch was für euch ist, einfach so on the run ein Hörbuch zu hören, weil ihr vielleicht auch gerade das Gefühl habt, dass das für euch das Richtige sein kann, möchte ich euch heute 2 Hörbücher mit auf den Weg geben, die ich bei BookBeat gerade gehört habe. Zum einen ist es das Buch von Martina Hefter, Hey, guten Morgen, wie geht's dir? Das habt ihr wahrscheinlich schon gehört, denn Martina Hefter hat damit den Deutschen Buchpreis dieses Jahr gewonnen und darauf haben wirklich ganz, ganz viele gewartet und ich kann euch noch nicht allzu viel dazu verraten, weil ich selber gerade erst jetzt hier in den USA angefangen habe, das zu lesen, aber ich fand schon super spannend geschrieben. Es geht darüber, dass Juno ihrem schwerkranken Mann Jupiter dabei hilft, den Alltag zu meistern und dann immer mal wieder im Internet unterwegs ist, weil sie nicht schlafen kann und mit Love-Scammern chattet. Die Rezensionen dazu sagen, dass der Roman super berührend sei, Bedürfnisse und Sehnsüchte im Leben abbildet und dass man darüber nachdenkt, wie viel man bereit ist, für die Liebe zu geben. Hört da mal rein, es klingt auf jeden Fall schon richtig vielversprechend. Und dann gibt's eine Empfehlung von mir, die ihr schon öfter gehört habt, weil es eines der beliebtesten Bücher auch ist und immer wieder auch in den Top 10 bei BookBeat ist. Und zwar ist das die Reihe Stay Away from Gretchen. Und es ist so ein berührendes Buch gewesen von Susanne Abel. Es gibt insgesamt 2, einmal das, was ich euch gerade genannt habe und dann noch, was ich nie gesagt habe, das ich auch genauso gut fand. Es geht in dem Buch um eine große Liebe und zwar während des Zweiten Weltkriegs und es ist total spannend erzählt, denn Greta, das ist eine der Hauptprotagonistinnen, die ist 84 Jahre alt und hat eine Alzheimer-Demenz diagnostiziert und ihr Sohn Tom kümmert sich um sie und erfährt immer mehr Details aus ihrem Leben, die er bislang noch nicht gekannt hat und die dann auch sein Leben total auf den Kopf stellen. Es ist so berührend geschrieben, es ist total spannend, also das kann ich euch gerade jetzt in dieser etwas dunkleren Herbstzeit total gut ans Herz legen. Wenn ihr jetzt auch Lust habt, ein Hörbuch zu hören, dann kann ich euch natürlich noch was mit auf den Weg geben, denn mit meinem Code CityLisa könnt ihr BookBeat 60 Tage lang kostenlos testen. Das sind insgesamt 40 Hörstunden, also eine ganze Menge. Der Code ist gültig bis zum 31.12.2024 und er gilt für Ersthörerinnen. Den Link dazu und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören.
Werbung Ende.
Nun schauen wir zurück nach Deutschland und zwar nach Brandenburg. Ja, im September waren da ja Landtagswahlen und auch in Thüringen und Sachsen. Und in Brandenburg ist es jetzt soweit, dass die Koalitionsgespräche zwischen SPD und BSW in die Endphase gehen. In Thüringen haben wir diese Woche ja mitbekommen, da gab es eine Einigung zur Brombeer-Koalition. Und hier sieht es jetzt ähnlich aus. Fraktionsvorsitzender des BSW, Robert Krumbach, hat bereits Anfang der Woche berichtet, dass schon Ende November die Koalitionsgespräche abgeschlossen sein könnten. Danach soll der fertige Koalitionsvertrag an die Parteimitglieder verschickt und am 6. Dezember auf dem Landesparteitag abgestimmt werden. Ja, Mitte der Woche wurde sich zudem noch einmal inhaltlich mit den Ergebnissen der vier verschiedenen Arbeitsgruppen auseinandergesetzt, um eventuelle Streitpunkte lösen zu können. Krumbach hat dabei deutlich gemacht, dass er zuversichtlich ist, dass diese aber gelöst werden könnten. Auch der Fraktionschef der SPD, Daniel Keller, ist zufrieden und hat von guten Fortschritten berichtet. Zuletzt habe man sich noch zu den Themen Digitalisierung und Bürokratieabbau beschäftigt, die den Schwerpunkt im Koalitionsvertrag darstellen sollen. Über Spekulationen, wer welches Ministerium jetzt bekommt, ja, da haben sie sich noch nicht geäußert. Bisher steht nur fest, dass das BSW drei Ministerien anstrebe. Und gestern hat dann noch der amtierende Wirtschaftsminister Jörg Steinbach von der SPD angekündigt, für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Als Grund ist es die Zusammenarbeit mit dem BSW. So heißt es in dem Schreiben, Zitat, für mich persönlich sehe ich, unabhängig von einem möglichen Ergebnis der Koalitionsverhandlungen mit dem BSW, insbesondere wegen der von der Parteispitze vertretenen Position, keine Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Doch selbst dieser Rücktritt wird vermutlich an der Koalition jetzt nicht mehr so viel ändern, da die Verhandlungen zwischen den beteiligten Parteien bereits fortgeschritten ist. Die SPD und die BSW scheinen trotz Steinbachs Kritik auf eine gemeinsame Basis hinzuarbeiten. Und zum Schluss, da gab es noch eine Meldung. Wir schauen nach Den Haag. Dort wurde nämlich gestern ein Haftbefehl gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und den früheren israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant erlassen. Für den Haftbefehl gäbe es demnach, Zitat, triftige Gründe, indem beide für den Verdacht auf Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich gemacht werden, die sie zwischen dem 8. Oktober 2023 und dem 20. Mai 2024 begangen haben. Dazu gehört auch ihre Kriegsführung durch Hunger. Daneben wurde auch ein Haftbefehl gegen den Hamas-Führer al-Masri erlassen, der verantwortlich war für die Massaker an israelischen Zivilisten am 7. Oktober 2023. Der Internationale Strafgerichtshof hat zudem erklärt, dass er die Zuständigkeit des Gerichtshofs durch Israel nicht benötige, da er seine Zuständigkeit auf der Grundlage der territorialen Zuständigkeit Palästinas stützen könne. Israel erkenne nämlich nicht den Internationalen Strafgerichtshof an. Ja, demnach müssen jetzt alle Länder, die das römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs unterzeichnet und ratifiziert haben, Netanyahu, Gallant und den Hamas-Führer al-Masri verhaften und ausliefern, sobald diese beispielsweise deutschen Boden berühren würden. Gleiches gilt übrigens auch für den russischen Präsidenten Wladimir Putin, gegen den Anfang 2023 auch ein Haftbefehl erlassen worden ist. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir unbedingt, wenn ihr eine Frage habt. Ich freue mich über jede Bewertung. Drückt auf die Abo-Glocke, abonniert diesen Podcast und dann hören wir uns am Montag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.